Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister.
In der heutigen Folge von Kino oder Couch melde ich mich aus Las Vegas und erzähle ein bisschen etwas über den Super Bowl und diese verrückte Stadt in der Wüste Nevadas.
Und wir haben uns natürlich unterhalten über den Bob Marley-Film One Love und die ganz vielen Musiker-Biopics, die in den kommenden Monaten da auf uns zukommen.
Außerdem haben wir die heißesten Gerüchte zum neuen und wahrscheinlich letzten Quentin Tarantino-Film für euch.
Das alles jetzt bei Kino oder Couch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino oder Couch. Die liebe Anja und ich sitzen hier wieder in Hamburg im Studio und Jetsetter Gätchen ist wieder in der Welt unterwegs und Anja und ich sind wahnsinnig neidisch darauf, was er erleben durfte in den letzten paar Tagen, denn Steven ist nach Las Vegas geflogen, um dort beim Super Bowl einige Sachen zu unternehmen und den Super Bowl in Las Vegas live mitzuerleben. Und wir haben ja vorab schon mal ganz kurz gesprochen, Steven, deshalb jetzt die Warnung für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Seine Stimme klingt sehr, sehr nach langer, langer Nacht.
Das habe ich auch schon gedacht.
Ja, also meine Stimme klingt nicht nur nach einer langen Nacht, sondern die klingt echt nach einem völlig absurden Wochenende. Also weil ich bin ja wirklich nur für 48 Stunden in Las Vegas gewesen. Also ich mache mich gleich auf den Rückweg nach Deutschland und das ist echt crazy gewesen. Ja, und ich hatte eine kurze Nacht. Ich habe eine Stunde geschlafen, aber das hält mich natürlich nicht davon ab, mit euch über schöne Dinge zu sprechen. Aber ich weiß nicht, wann du, Anja oder Tim, das letzte Mal oder ob ihr schon in Las Vegas gewesen seid. Ich war das letzte Mal vor 20 Jahren hier. Das ist einfach alles völlig absurd. Und dann kann man sich natürlich auch vorstellen, am Super Bowl Wochenende platzt diese Stadt einfach aus allen Nähten. Ne? Das ist wie Disney World für Erwachsene. Du gehst hier hin und her und du gehst in die, Es ist einfach wirklich absurd.
Ich habe auch gehört, dass wahnsinnig viele reiche Menschen dahin gekommen sind, weil ja so ein Super Bowl-Ticket irgendwie ab $10,000 aufwärts kostet und dass irgendwie zwischen 7.000 und 10.000 Privatjets in Las Vegas gelandet sein sollen. Hast du die auch gesehen? Oder bist du selbst mit einem gekommen?
Also das weiß ich nicht, aber also ich meine, also die Tickets für den Super Bowl kosten ja seit Jahren so viel. Ne? Also es wurde ja auch dann in der Öffentlichkeit darüber diskutiert. Das teuerste Ticket kostet $75,000. Floyd Mayweather hat sich eingekauft und sich eine Suite im Allegiant Stadion für $850,000. Ich glaube, das ist, also man muss es sich immer so überlegen, das ist ja das größte Sportevent der Welt, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also das ist ja,
Einzelsportevent der noch, Welt, ne? So, also.
Wie bitte?
Das größte Einzelsport-Event, also das von einem Land, also es gibt ja Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft, glaube ich, ist dann noch ja, größer, ja, aber Einzelsport-Event.
Ja, Einzelsport-Event, aber ich glaube, das geht schon in die Sphären wie bei einem Weltmeisterschaftsfinale, da werden die Tickets halt auch hochgehandelt. Dass hier viele Privatjets landen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist ja so und so völlig absurd, wer hier dann auch alles war beim Super Bowl Finale, ne?
Ja, also wen hast du denn gesehen?
Also ich habe gestern Abend, ich hab's ja am Fernsehen hier mitverfolgt und mir die Nacht da um die Ohren geschlagen, um alles zu sehen. Ich habe immer nach, es geht hier noch Ausschau gehalten. Ich dachte, da war denn erstmal zum Beispiel so eine Sitzecke vom Wynn Hotel. Die haben einen so einen extra VIP-Bereich gehabt, der direkt unten an der einen Endzone war. Da hat der Tisch $700,000 gekostet, wenn man da sitzen wollte. Und den haben sie so ein paar Mal eingeblendet im Fernsehen. Und ich habe immer gedacht, sitzt geht hier da vielleicht oder...
Ja, logisch.
Neben Beyoncé. Nee,
ich saß ganz oben unterm Dach. Ich habe extra für dich mein Trikot ausgezogen, war oben ohne, weil ich dachte, blenden die vielleicht irgendwann mal den dicken Deutschen ein, dann siehst du mich. Aber nee, also das ist, also ich muss dazu sagen, die blenden, das machen die Amis, das ist ja für die Entertainment, ne? Also es gab ja auch bei den Deutschlandspielen genau die gleiche Situation. Das ist schon echt irre, was die machen, ne? Also da waren ja alle die Kardashians, Bieber und seine Frau Hailey, dann waren ja alle Rapper da, Jay-Z, Dann Jeff Goldblum hat sich gar nicht mehr eingekriegt, weil er vor der Kamera getanzt hat in der Zwischeneinblendung. Leonardo DiCaprio wie immer, Mütze auf, gepopelt in der Nase, wollte nicht erkannt werden. Also das ist schon das Who is Who. Letztes Jahr war das ja auch so, ne? Bradley Cooper, dann laufen sie alle. Paul Rudd, hier unser lieber Ant-Man, war unten auf dem Spielfeld, weil er ein bekennender Chiefs-Fan ist schon lange. Also das ist schon ein Stell-Dich-Ein der Superstars. Und dann natürlich seitdem Taylor Swift mit Travis Kelce öffentlich rumflirtet, kommen da natürlich noch ganz andere Dimensionen zusammen. Also das Coole ist, finde ich, an dem Stadion, an diesem Allegiant-Stadion, das ist ja mitten in der Stadt. Also man muss sich ja echt nochmal vor Augen führen, was Las Vegas für eine Stadt ist. Ne? Das ist ja, also wie gesagt, ich glaube 1905 entstanden, durch die Mafiosi dann groß gepusht worden, weil sie hier die Steuer runtergesetzt haben, Alkohollizenzen waren günstig, Glücksspiel war nicht verboten. Das ist halt mitten in der Wüste, ne? Und dann fragst du dich auch in der heutigen Zeit mit den ganzen Umweltthemen, die wir auch in Deutschland verfolgen, was hier los ist. Ne? Wir hatten einen Uber-Fahrer, der hat gesagt, er ist aus Los Angeles hier nach Nevada gekommen, weil er das so geil findet, dass es hier noch Plastiktüten gibt und nicht Papiertüten wie in Kalifornien. Da fragst du auch, sag mal, hast du den Schuss nicht gehört? Ne? Also dann gehst du hier von einem Hotel zum nächsten. Ich meine, dann haben die einfach mal, der Eiffelturm steht hier, dann die Freiheitsstatue. Dann gehst du in diese Restaurants, dann gehst du in ein Restaurant rein und brauchst irgendwie eine halbe Stunde, aber das ist dann immer noch in deinem Hotel. Also in dem Hotel, in dem ich wohne, das hat 2700 Zimmer. 2700 Zimmer. Und das größte hat, glaube ich, 5000. Und dann haben wir 1000 Sachen gemacht, viele Leute getroffen. Und ich war halt auch in so einem, dann waren wir in irgendwelchen Clubs eingeladen und sind da hingegangen. Jetzt habe ich ganz im Ernst. Das war Kabinett der Kuriositäten. Ich kann mir vor, als wäre ich ins Panoptikum in Hamburg gehe, wo schlechte Wachsfiguren rumlaufen. Ey, ich habe solche Menschen in meinem Leben noch nicht gesehen. Das war echt erschreckend. Ne? Und was die dann gehört haben, geführt hat jeder eine Sonnenbrille auf. Also das ist das Utensil, was man hier braucht. Also egal, wie hell oder dunkel es ist, es ist völlig beknackt. Aber es war geil. Aber, also was ich gerne mit euch teilen wollte, ist, ich habe die Sphere besucht.
Diese Konzert, diese riesige neue Konzerthalle.
Ja, das ist, also es ist ja, also ich vielleicht für alle, die jetzt zuhören, das ist diese Kugel, habt ihr bestimmt schon auf Social Media gesehen, diese riesengroße Kugel, die von außen auch bespielt wird mit Content. Also es ist im Prinzip wie eine LED-Kugel. Und da drin gibt es dann, also spielt U2, die sind Resident, ne? Das ist übrigens auch total spannend. Ach,
die spielen da immer noch. Die spielen da immer noch. Ich dachte, die haben nur zum Anfang, also zur Eröffnung von The Sphere gespielt, aber die sind da durchgängig am Auftreten.
Ja, genau. Ich glaube, die haben 3 Auftritte die Woche.
Abgefahren. Ja.
3 Auftritte die Woche. Aber ansonsten zeigen die halt so einen Film drin. Und man muss sich das vorstellen, also die Auflösung des Films sind 8K. Also das gibt es nirgendwo angeblich auf der Welt auf einer Leinwand. Und die Leinwand ist drin eben auch rund. Also du sitzt im Prinzip als Publikum da und guckst nach vorne wie im Kino, aber die Leinwand ist halt rund über dich rüber. Also die geht hinter dir sozusagen nochmal runter. Und wir haben dann einen Film geguckt, da geht es im Prinzip um die Zukunft der Erde und was wir Menschen mit unserer Erde machen, also wie wir die Ressourcen aufbrauchen und wie wir die kaputt machen, wo du dich auch fragst, auch ein geiler Film, den man dann in Las Vegas zeigt, ne? Wo irgendwie, wenn du sagst, ich möchte gern was essen, sagen sie, Takeaway, und dann sagst du, ja, und dann wickeln sie alles in Plastik ein und geben dir Plastikbeschichte, das ist halt alles überhaupt nicht nachhaltig, aber, ne? Und dieser Film wird gezeigt, aber das ist so unfassbar. Das ist, ich habe sowas noch nie gesehen. Ne? Da gibt es so eine Fahrt durch den Grand Canyon. Also du bist im Prinzip in einem Flugzeug sozusagen drin und fliegst darüber. Es ist gestochen scharf und du hast wirklich das Gefühl, du machst diese Reise und dann auch noch mit Vibrationssitzen und einem Soundsystem, das wirklich seinesgleichen sucht. Also es ist einfach.
Aber ich glaube, die Hoffnung, dass wir sowas in Deutschland mal in naher Zukunft erleben dürfen, also so diese Form von Kino oder Film zu gucken wie in The Sphere, ich glaube, die können wir unseren Hörern erstmal nehmen. Ich habe gelesen, das Ding hat in der Entwicklung über 800 Millionen gekostet, also das Ding dahin zu stellen.
Ja, ja.
Irre.
Die haben ja überlegt, ob sie es... Entschuldige,
nee, Anja. Ich wollte nur fragen, werden da denn auch irgendwann, sage ich jetzt mal, normale Kinofilme gezeigt? Weißt du das?
Ja, darüber haben wir diskutiert. Aber die Frage ist natürlich, was? Ne? Also ich weiß nicht, ob du dir... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nach einer Dreiviertelstunde von diesem Soundsystem und auch von dem Gucken total platt. Also weil du tauchst dann halt und das bist im Wasser drin und dann schwimmen Wale um dich rum. Das ist wirklich beeindruckend, aber das macht dich auch, finde ich, ganz schön fertig.
Also das ist auch eine Frage des Alters. Das ist auch eine Frage des Alters, dass du einfach nicht mehr Sachen so schnell in deinem Alter verarbeitest, wie du das früher gemacht hast. Ja, ihr lacht jetzt so, mir ist das wirklich aufgefallen. Ich habe letztens ein Videospiel gespielt, so ein Ego-Shooter-Ding, wo man durch Welten laufen muss. Und nach einer halben Stunde war mir speiübel. Also weil irgendwie ich das nicht mehr so wegstecken konnte, diese schnellen Bewegungen, dieses Hin und Her, dass ich
dann abbrechen musste. Ja, aber das ist bei dir, glaube ich, das Problem des Multitaskings. Ja? Weil du musst dann ja gucken, nachdenken und den Joystick bewegen. Das ist ja, finde ich, das ist wirklich eine Herausforderung
ja. Mittlerweile. Deshalb.
Aber die Frage von Anja nochmal ganz kurz zu beantworten und dann kannst du dich ja gerne wieder über mich lustig machen. Die Frage ist halt, was für ein Inhalt du da spielst. Ich glaube, wenn du Fast and the Furious da spielst, in der Lautstärke und hast so riesen Autos, du guckst halt links, rechts, oben, unten. Ne? Also du guckst halt nicht starr nach vorne, sondern du musst diesem Inhalt auch folgen. Also es gibt auf Instagram auch dieses berühmte Video, wo diese Giraffe ins Bild läuft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und sozusagen runterguckt. Das passiert halt in deinem Blickfeld ganz links. Das heißt, du musst dich richtig nach links drehen, um das mitzubekommen. Und also, wie Tim das schon sagte, das hat sehr wahrscheinlich auch was mit dem Alter zu tun, aber ich glaube, wenn da irgendwelche Verfolgungsjagden sind oder ein James-Bond-Film guckst du an oder Top Gun Maverick und dann fliegen da die Flugzeuge von links nach rechts, das kriegst du gar nicht auf die Reihe auf Dauer. Also die wollten das ja, das haben die erzählt, in London auch bauen. Und in London haben die gesagt, wir haben die Fläche nicht und wissen auch gar nicht, ob wir das zusätzlich noch als Touristenaktion brauchen.
Ah, mal abwarten. Wenn das, ja. Also weil das Ding ist ja wirklich internationales Gesprächsthema und hat Las Vegas nochmal so anders in der Wahrnehmung auch, glaube ich, nach vorne gebracht. Ich kann mir schon vorstellen, dass so Metropolen wie London sich sowas auch, gerade in Asien irgendwie, dass da sowas auch entstehen kann.
Kann ich mir auch vorstellen. Ne? Ja. Gerade als Konzertvenue ist das, glaube ich, dann der Megakracher, wenn du jetzt schon diese riesen Arenen füllst, ne, und diese ganzen LED-Leinwände da hast, wenn du das dann quasi so rundherum 360 Grad hast mit der Band oder dem Musiker oder der Künstlerin irgendwie da vorne, das glaube ich schon echt ein Schocker.
Und das ist wirklich, das müssen alle, die das noch nicht gesehen haben, müssen mal bei YouTube, Insta, wie auch immer mal gucken. Da gibt es genug Videos von diesen YouTube-Auftritten in The Sphere. Das ist so irre. Also das ist nur...
Muss ja, aber das ist, finde ich, auch interessant, weil ihr das gerade sagt. Sind ja auch viele, sag ich mal, Kolleginnen und Kollegen hier in Las Vegas gewesen, die haben sich U2 angeguckt und die sagen, das ist fast ein Ticken zu viel. Weißt du, was ich meine? Weil die sagen halt, du guckst ein Konzert und zusätzlich wird diese Leinwand bespielt und das ist halt so ein...
Dass du gar nicht mehr so bei der so Musik
Overkill.
Bist. Ja.
Ja, ich glaube,
genau, also es ist halt so ein Overkill.
Ja, ich glaube, das ist eh so eine Geschmackssache, ne? Also jetzt, wo du das so schilderst, denke ich auch, dass, wenn man Anhänger von kleineren Clubkonzerten ist oder so, ne, dann findet man das ja auch schon bedauerlich, wenn man in einem großen Stadion ist und die Künstler dann auf einmal irgendwie nur noch so 10 Zentimeter
groß. Du guckst nur noch auf die Videoleinwand, genau. Wenn du weit weg stehst und das Gefühl kommt irgendwie auf, kann ich mir auch eine DVD kaufen? Da sehe ich mehr als jetzt hier im Konzert.
Ja, und so ein, das Sphere potenziert so ein Konzertgefühl wahrscheinlich nochmal, ne, dass das dann irgendwie gar nicht mehr zu fassen ist. Ich dachte aber auch irgendwie, dass so ein Marvel-Movie da drin ganz cool sein könnte. Man ist wahrscheinlich danach total fix und fertig, aber wenn man dann so das Gefühl hat, man fliegt wirklich so, zum Beispiel mit den Guardians of the Galaxy irgendwie so durchs Weltall, dann kann ich mir das so ganz cool vorstellen.
Ja, also ich glaube, das kann bestimmt mega sein, aber ich glaube, das ist so wie, es gibt ja auch hier in Disney World und sowas diese diese Filme mit Vibration, ne? Also, ja. Und Gerüchen und Wind und Regen und allem. Und da drehen sie ja die Sachen extra für. Ich glaube, man muss sich halt mal überlegen, gibt es etwas, was man inhaltlich so drehen kann, dass das auch wirklich aufnimmt? Also es gab auch eine Zeit lang diese Masche, alle Filme werden in 3D gedreht. Wo du dann ins Kino gegangen bist und gesagt hast, also was war daran Nummer eins 3D und warum überhaupt 3D? Weißt du, was ich meine?
Ja, genau.
Dann zahlst du da irgendwie 10 Euro Aufschlag und denkst du, hätte ich mir auch schenken können. Also Avatar guckst du dann natürlich in 3D, die Landschaften und alles. Aber ich finde, es gibt auch so Filme, wo du dich einfach fragst, warum, was soll das? Aber wie gesagt, es war wirklich total beeindruckend und wirklich ein ganz, ganz spannendes Erlebnis zu sehen und vor allen Dingen das einfach auch mal mitzubekommen. Also dieses ganze Wochenende war einfach total crazy. Aber wirklich, nee, also Las Vegas ist eine absurde Stadt. Also es ist einfach völlig absurd. Also ich verstehe nicht, wie Steffi Graf und Andrew Agassi hier leben können, aber die haben hoffentlich ein ruhigeres Plätzchen gefunden. Aber es ist wirklich total crazy. Und was vielleicht ganz spannend ist, ist, die haben ja auch ganz viele Trailer released. Das machen sie immer zum Super Bowl. Ne? Also unter anderem hier von Deadpool und Wolverine, dann diesen Wicked-Movie und sowas. Also das ist... es ist einfach ein Spektakel und ich bin echt total happy, dass ich dabei sein durfte, mir das angucken konnte.
Toll, wir freuen uns für dich und mit dir.
Ja, es geht so. Es geht so, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich weiß.
Ja, man schickt zwischendurch von dort, schickt dann immer Videos aus dem Stadion und oh, guck mal hier und guck mal da irgendwie und weiß ganz genau, dass wir hier sitzen und einfach nur neidisch sind.
Aber es ist doch schön, genau, dass wir daran teilhaben
genau,
können.
Genau, Tim, du kennst mich jetzt ja auch schon lange, das mache ich extra, um dich zu ärgern.
Ja, ich weiß das.
Ich werde mir das merken für die Zukunft, dass ich dir einfach dann gar nichts mehr schicke. Kannst mich mal. Ja. Schade, die Verbindung ist total schlecht. Tschüss. Tschüss, Tim.
Sag noch mal ganz kurz hier, wie fandst du Usher?
Also alle sind ja so durchgedreht letztes Jahr nach Rihanna. Das war schon beeindruckend mit diesen unterschiedlichen Plattformen. Ich fand die Performance so ein bisschen lame. Ich bin ja kein Usher-Fan.
Ich fand es auch nicht.
Komisch, als sie gesagt haben, dass er auftritt. Aber ich fand, ehrlich gesagt, diese Performance und den Auftritt dann auch mit Alicia Keys und Ludacris und sowas, ich fand das schon ganz cool. Also es war zumindest im Stadion auch, du hattest ja an deinen Sitzen diese Blinklichter, habt ihr bestimmt auch gesehen dann, ne? Dass sie das dann lichttechnisch alles da unterschiedlich gesteuert haben. Das fand ich echt beeindruckend. Ich fand es gar nicht schlecht. Also für ihn ist das natürlich mega. Wie fandest du es?
Der Sound in Deutschland war schlecht, also im Fernsehen. Das klang nicht cool. Also das war in den letzten Jahren deutlich besser. Die hatten irgendwie mit den NFL-Feed, der nach Europa rübergeschickt worden ist, irgendwelche Probleme. Deshalb war es irgendwie gefühlt alles sehr, sehr leise. Mir ist einfach nur aufgefallen, wie wenig Lieder von Usher ich kenne. Also Yeah, ja, das kannte ich noch. Wie die anderen sagten mir fast alle gar nichts. Das hat jetzt, werden jetzt viele sagen, hat ja nichts zu bedeuten. Aber ich war, wie du, Steven, auch ein bisschen von der Entscheidung überrascht, dass sie den überhaupt genommen haben. Aber ich glaube, auch das muss man bedenken. Der ist in den USA immer noch eine Riesennummer. Der hat ja auch eine Residence-Show in Las Vegas. Und das kriegen wir in Europa nur nicht so mit. Aber in Amerika ist der immer noch, glaube ich, ganz, ganz groß.
Ja, das stimmt, absolut. Das wollte ich übrigens sagen. Das war mit das Erschreckendste, was ich jemals gesehen habe. Dann haben die zwischendurch Jimmy Kimmel eingeblendet. Ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland gesehen habt, in der Werbepause. Ja. Und neben dem, kennst du den noch, war Carrot Top. Sagt er dir noch was?
Nee.
Carrot Top ist so ein Comedian, den kenne ich noch von früher aus den, keine Ahnung, 80er Jahren oder sowas. Ey, und der sieht einfach aus wie so... wie Captain Jack Sparrow. Also der hat sich so umoperieren lassen und überall so Lidschatten und sowas. Das ist richtig grauenhaft.
Hat er so ganz schwarze Haare?
Nee, der hat Carrot Top, also der hat so rote Locken.
Ach so, weil da wurde ein anderer eingeblendet irgendwie, der war auch super operiert, den kann der auch mit Namen, aber ich habe den schon wieder vergessen, habe ich noch nie was von gehört, ich wusste auch nicht, wer das war.
Ja, also da tauchen auch aus den Untiefen aus den Untiefen des Entertainment-Business Menschen auf, wo du sagst, wo habt ihr die ausgegraben, warum?
Aber, und Jimmy Kimmel war vorher nochmal bei der Haartransplantation. Der hat irgendwas mit seinen Haaren gemacht, die sahen irgendwie ganz komisch aus.
Das ist okay, ja, aber ich meine, also unser Oscar-Host, ne? Also mal schauen, was der so treibt. Aber wir haben ja noch ein paar schöne Filmthemen.
Genau, zu denen wollen wir jetzt ja mal kommen.
Wir wollen heute nämlich über Biopics sprechen und unser aktueller Aufhänger ist Bob Marley, One Love, gerade gestartet seit dem 15. Februar in den Kinos und darin geht es, wer hätte es geahnt, um Bob Marley.
Crazy, ne?
Crazy.
Ja. Der Name ist Programm. Und was ich super finde, ist, dass sich das Biopic bei Bob Marley auf eine bestimmte Zeit in seinem Leben konzentriert. Es geht quasi um den Mordanschlag auf ihn 1976, den er ja recht glimpflich überstanden hat. Aber sein Manager und auch seine Ehefrau Rita haben diverse Kugeln abgefangen. Mhm. Und daraufhin ist er im Januar und Februar quasi ins Exil nach London gegangen und hat da das legendäre Album Exodus aufgenommen, was ja auch eine Friedensbotschaft an sich schon war.
Genau.
Und es gipfelt quasi in dem legendären One Peace Love Konzert.
One Love, One Peace, glaube ich, in Jamaika, ne?
Ja, genau, in Jamaika, bei dem er auftritt und dann eben die beiden Parteioberhäupter, also die Chefs der großen Parteien in Jamaika, die sich die ganze Zeit bekriegt haben, was zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt hat, eben auf der Bühne zu einem Handschlag bringt, ne, dass sie sich die Hände schütteln. Und danach hat es sich tatsächlich auch ein bisschen befriedet, die Situation in Jamaika.
Ja, ich glaube, was die ganz schlau machen bei den Filmen oder was bei Biopics allgemein immer eine schlaue Idee ist, sich wirklich nur auf einen gewissen Zeitraum zu konzentrieren. Also ich kann mir einfach nicht mehr vorstellen, einen Film über einen großen Künstler und auch facettenreichen Menschen wie Bob Marley zu machen, in dem versucht wird, das gesamte Leben abzudecken. Weiß nicht, wie das möglich sein soll. Also geht meiner Meinung nach dann nur in Serienform, wo man sich einfach mehr Zeit dann nehmen kann als jetzt in einem, ich glaube, der Film ist knapp zweieinhalb Stunden lang jetzt, ne? Da wird es dann schon schwierig.
Ich glaube nicht immer 2 Stunden, 104 Minuten oder
irgendwie
so.
Irgendwie was in dem Dreh.
Ja, findet ihr? Also ich finde, also wir können ja mal ein paar Filme durchgehen, ne? Also zum Beispiel hier Rocketman, über Elton John oder auch Elvis logischerweise mit Austin Butler in der Hauptrolle, die kümmern sich dann halt um die ganze Karriere. Und ich finde, es kommt immer darauf an, worauf konzentrierst du dich und was willst du machen? Also wir haben ja darüber auch gesprochen, über das Biopic über Michael Jackson, das jetzt bald kommen soll. Es gibt, finde ich, Personen, da muss man sich überlegen, auf welchen Zeitraum konzentrierst du dich. Aber ich finde es manchmal auch echt gut, wenn sie versuchen, die ganze Zeitspanne der Entstehung, also hier Straight Outta Compton über NWA, haben die auch von Start bis Zerfall alles gezeigt.
Ich bin dabei, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Also, dass man den gesamten Menschen oder sein gesamtes Leben darstellt. Du hast ein paar Beispiele genannt. Ich finde auch Walk the Line, der Johnny Cash-Film, schafft das auch. Ja. Ray mit Jamie Foxx über Ray Charles schafft das auch. Diese Person darzustellen, also in ihrer Ganzheitlichkeit, sagt man das so? Ja. Zu porträtieren. Genau. Aber es ist schwierig. Es haut nicht immer hin. Und ja, Anja?
Ja, ich möchte schon widersprechen, ne? Denn ich habe das Gefühl, dass diese Filme sich total auf bestimmte Facetten eines Charakters oder auf bestimmte Lebensumstände konzentriert haben. Ich finde, das sind, also gerade die Filme, die gut funktioniert haben, sind nicht die, die sich darum bemühen, das ganze Leben abzudecken und das ganze Werk und jede Facette der Persönlichkeit. Ich finde zum Beispiel bei Elton John, Rocketman, ging es viel mehr um irgendwie die Zeit seines Aufstiegs und dann dieses sich verlieren in der Drogen, in den ganzen Drogeneskapaden und um die Freundschaft zu seinem Songwriter, also der die Texte geschrieben hat für ihn. Und das fand ich war mehr so der Kern der Geschichte. Aufstieg, Fall und aber wie diese Freundschaft das überdauert. Und auch bei Walk the Line fand ich, dass da ja eine totale Konzentration auch auf die Partnerschaft von Johnny Cash und June Carter gelegt wurde und dass da deren Beziehung total schön gezeigt wurde. Aber dass die nicht versucht haben, eben jeden kleinen Winkel, jede kleine Ecke irgendwie in dem Charakter irgendwie auch noch zu beleuchten oder auch noch mitzunehmen, sondern dass die gerade dadurch wirken, dass die so einen Fokus hatten.
Ja, vielleicht.
Ja, aber ich glaube, das musst du ja machen, ne? Also Bohemian Rhapsody ist ja auch so, ne? Dass man im Prinzip Rise and Fall zeigt von Freddie Mercury, beziehungsweise der dann ja auch endet mit diesem Mega-Konzert damals oder Konzertauftritt. Was war das? Band-Aid? Nee, was doch war das Band-Aid, ja, ne?
Das, ja, genau, Band-Aid.
Genau. Also da gebe ich dir schon absolut recht, aber also ich finde, und das ist ja auch wieder die klassische Diskussion, die wir auch bei Filmen haben, ne? Also wenn du einen Plan hast als Filmemacherin, dann ist es, finde ich, egal, welche Zeitspanne du dir schnappst, solange ich als Zuschauer dann etwas bekomme, was mich dieser Figur näher bringt. Ne? Also, und ich glaube, all die Leute, die wir aufgezählt haben und auch die Biopics, können wir auch gleich mal drauf eingehen, was da alles kommt, haben sich dann ja immer auf eine Sache konzentriert, ne? Auf die gebrochene Person dann vielleicht auch bei Bohemian Rhapsody, dieser Ausstoß der Familie, dieses Unverständnis für den Wunsch, diese Karriere anzuschlagen, für die Homosexualität, für diese Teufelei des Erfolges, ne? Was das aus Menschen auch macht und wie kaputt also dieser Erfolg die Menschen macht. Aber deswegen finde ich jetzt zum Beispiel bei Bob Marley, wenn man sich da 2 Jahre rausnimmt und sagt, so, das war einfach ein entscheidender Punkt in der Karriere und in dem Leben von Bob Marley. Und das will ich jetzt so detailliert wie möglich erzählen, finde ich es auch super, weil das dann für mich wieder Interesse weckt für die Figur und dann gucke ich mir vielleicht was anderes an, noch zusätzlich.
Ja, eine Kritik an dem Film ist, also ich habe ihn noch nicht gesehen, ich will ihn mir aber unbedingt angucken, weil ich bin auch ganz ehrlich, ich habe zu der Figur Bob Marley nie so eine richtige Verbindung bekommen. Ich bin auch nicht ein großer Reggae-Fan. Ich habe das mal versucht, mich da so ein bisschen reinzuhören. Irgendwie hat es mich nie richtig gepackt. Deshalb finde ich, als ich das gehört habe, dass jetzt dieser Film kommt, habe ich gesagt, oh cool, das finde ich total spannend, weil ich eigentlich so wenig über die Person weiß. Und was ich jetzt aber gelesen habe, ist, dass der Film sich halt wirklich sehr viel mit der Musik beschäftigt, auch die Songs teilweise ganz ausspielt. Also diese, was Anja schon gesagt hat, die Aufnahmen von dem Exodus-Album wirklich sehr, sehr stark dokumentiert und widerspiegelt. Aber, und das ist, was viele Kritiker dem Film vorwerfen, so die Person und die dunklen Seiten von Bob Marley, und die hat er ja gehabt. Er hat ja seine Frau, glaube ich, mit 7 Frauen betrogen, hat 7 uneheliche Kinder.
Ja, das sind nur die Betrügereien, bei denen auch Kinder rausgesprungen sind.
Genau,
ne?
Das wird nur so leicht angerissen. Es wird auch nur leicht sein Marihuana-Konsum angerissen, irgendwie, der ja auch, finde ich, für ihn... ja, ihn sehr geprägt hat oder ihn für mich halt irgendwie auch immer wieder ins Gespräch gebracht hat. Das klingt jetzt irgendwie so komisch.
Nee, aber ich glaube, dass, also mir geht es in ganz vielen Dingen ganz genauso wie dir. Ich glaube aber, dass das unser weißer Blick auf diesen Menschen ist. Und dass wir natürlich jetzt als weiße, westlich privilegierte Menschen kein Gefühl dafür haben, was für eine unfassbar wichtige Identifikationsfigur der für schwarze Menschen war und ist. Und was er da politisch bewirkt hat, auch was er da an Stolz durch seine Songs und so auch hervorgebracht hat, ne? Weil ja Jamaika quasi nur aus Afrika deportierten Sklaven bestand, ne? Dass er da so eine Würde und einen Stolz draus gemacht hat, ne? Das ist total fern von unserer Lebenswelt, aber das muss man halt anerkennen, ne? Und eben auch seine Friedensbemühungen.
Ja, definitiv.
Ja, genau, aber das finde ich interessant, Timmy, dass du das sagst. Also ich glaube, ich kenne mich jetzt auch mit der Figur Bob Marley nicht aus, aber du hast ja eben was ganz Interessantes gesagt, weil du dir, also dass die Kritiker sagen, denen fehlt genau dieser Ansatz. Und die Frage ist dann natürlich auch wieder die künstlerische Freiheit. Muss dieser Ansatz da rein, um ihn besser zu verstehen? Oder reicht der Film an sich aus über das, was Anja auch gesagt hat, um das zu kommunizieren, was man kommunizieren will damit? Weißt du, was ich meine? Also muss man sagen, er hat Marihuana konsumiert ohne Ende? Muss man in dem Film sagen, er hat seine Frau 1000-mal betrogen, wenn das gar nicht der Fokus ist? Weil dann ist der Vorwurf ja von vielen vielleicht auf der anderen Seite auch, dass man es nicht detailliert genug gemacht hat.
Genau, das wäre ja mein Vorwurf und oder auch die Frage, ist das in Form eines Films immer so möglich, das so detailliert zu machen? Ich persönlich kann einfach nur sagen, dass ich gerne viel, viel mehr über die Person Bob Marley erfahren möchte, weil ich so wenig weiß. Und da gehört natürlich auch dazu, wie ist er privat mit seiner Frau umgegangen. Da gehört auch dazu sein Rastafari-Glaube, wo ich auch nicht so firm bin über alle Zusammenhänge und was das für die Menschen dort bedeutet und so weiter. Und er war da, wie Anja gerade gesagt hat, ja auch ein schillerndes Vorbild und Vorreiter auch da für diesen Glauben auch. All diese Punkte interessieren mich so. Und deshalb, also hier, ich habe es ja noch nicht gesehen, aber das, was ich gelesen habe, das wird halt nur angerissen. Und da denke ich dann so, oh schade, ich hätte da gerne mehr.
Ja, dann hätte die Zeit wahrscheinlich auch wieder nicht ausgereicht. Und es ist ja die Frage, die wir auch eingangs überhaupt zu Biopics generell gestellt haben, ne? Wie schaffst du das, dich worauf zu konzentrieren, ne? Was möchtest du zeigen? Und ich glaube, ganz spannend ist auch immer, wer dann irgendwie bei dem Film mitproduziert, ne? Bei Bob Marley One Love sind ja auch seine Ehefrau Rita und sein Sohn Ziggy involviert. Die fungieren ja auch als ProduzentInnen des Films. Bei Elton John Rocketman war ja auch Elton John selbst beteiligt, ne? Und die können dann sicherlich auch nochmal irgendwie steuern, welche Facetten sie denn jetzt gerne zutage bringen würden. Und da fand ich, war Elton John auch schon sehr mutig zum Beispiel, ne? Und es ist vielleicht auch verständlich, keine Ahnung, ob das der Grund ist, aber dass die Familie und die Hinterbliebenen von Bob Marley, dass die eben vielleicht sagten, so, das ist der Punkt, auf den sie sich konzentrieren möchten und so möchten sie ihn zeigen und die haben vielleicht gar keine Lust mehr, irgendwie noch alte Abgründe aufzureißen.
Ja, aber deshalb wird ein weiteres Biopic, was ich glaube, das hatte ich Ihnen vor kurzem gelesen, 2025 erst in die Kinos kommen wird. Das hat Steven gerade schon angesprochen, ist der Michael Jackson-Film, Michael. Da haben wir auch schon in diesem Podcast ein paar Mal drüber gesprochen, das vielleicht auch einmal so grundlegend auch nochmal zu sagen. Weder Steven noch ich haben jemals gesagt, dass Michael Jackson Kinder missbraucht hat. Ja, aber der Punkt ist, und da hatten wir schon mal drüber diskutiert, ist, dass diese Vorwürfe natürlich im Raum stehen. Also im Zweifel muss man immer auch, es ist nie bewiesen worden, es ist nie verurteilt worden und so ist die Situation jetzt da. Aber diese Vorwürfe stehen im Raum und das ist natürlich ein Thema, wenn man über Michael Jackson spricht, dann spricht man oder einen Film über ihn macht, dann geht es natürlich um seine Musik und dieses unglaubliche Genie, was er in dem Bereich war. Aber es geht natürlich für mich, für mein Empfinden sollte so ein Film auch darum gehen, um sein Äußeres und wie er sich verwandelt hat und warum das so ist. Es geht meines Erachtens auch darum, das schwierige Verhältnis zu seinem Vater, der es sicherlich dazu beigetragen hat, wie er geworden ist. Aber es gehört auch diese Schattenseite und diese schlimmen Vorwürfe, die da im Raum standen, finde ich, gehören auch, die müssen auch thematisiert werden. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie man das hinkriegen will bei diesem Film. Und der wird ja übrigens auch mitproduziert von der Jackson Family. Ich kann mir deshalb gut vorstellen, dass sie das ganz weglassen auch da, dass die da gar nicht drauf eingehen und das ausblenden, so wie man bei Bob Marley jetzt auch bestimmte Sachen denn nur leicht angerissen oder ganz weggelassen hat.
Weiß man schon, wer da die Hauptrolle spielen wird bei Michael?
Das weiß man. Das ist der Neffe von Michael Jackson. Der ist 27 jetzt mittlerweile, meines Wissens. Und heißt Jafar. Jafar Jackson ist der Sohn von Jermaine Jackson. Erinnerst dich, Jermaine Jackson, Pia Sadora? When the Rain Begins to Fall?
When the Rain Begins to Fall, doch klar, ey. Nee, aber also wie gesagt, ja, aber das, also wie gesagt, du musst ja beim Biopic auch bei noch lebenden, sag ich mal, Menschen, genauso wie auch bei Verstorbenen, musst du ja mit dem Estate, also mit der Familie drüber sprechen, weil du willst ja Zugang haben zu der Information. Und einfach auch wissen, was können wir erzählen und was nicht. Das wird dadurch natürlich selbstverständlich immer beeinflusst, ne? Also das ist, glaube ich, total schwierig, das anders zu machen.
Wie steht ihr denn dazu, bei Biopics selbst zu singen als Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin? Findet ihr das gut, wenn die selbst singen? Und
überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das finde ich, das ist Frevel sogar. Und deshalb mag ich Rocketman auch nicht. Und ich mache.
Aber Joaquin Phoenix hat auch selbst gesungen in Walk the Line.
Ja, finde ich, geht aber nicht. Ich fand Walk the Line trotzdem einen guten Film. Und ich mochte
Rocketman das bessere Biopic im Vergleich zu Bohemian Rhapsody.
Nee, da sehe ich andersrum. Ich fand Bohemian Rhapsody besser. Ich mochte auch Rocketman, aber die Entscheidung, dass der Taron Egerton heißt er, ne?
Ja.
Dass der selbst gesungen hat.
Taron Egerton.
Egerton, genau. Der hat gut gesungen. Das finde ich, kann man gar nicht ihm vorwerfen. Der hat, glaube ich, alles rausgeholt, was für ihn dann möglich war. Aber die Stimme, das ist das, was diese Künstler unter anderem auszeichnet. Außer daneben, dass sie noch die Songs schreiben, die Musik schreiben und so weiter. Aber ich finde nicht, dass man das dadurch, dass jemand anders das einsingt, verfälschen sollte. Also ich.
Aber damit ziehst du auf das Biopic hinaus, das jetzt in aller Munde ist und wo alle große Kritiken mit Amy Winehouse.
Ja.
Ja, auch bei Michael finde ich es total spannend. Also gerade wenn es einer aus der Jackson-Familie ist, der ihn spielt, ob der selbst singen wird, ne, und ob er auch das Gesangstalent hat, ob, ne, gerade auch weil Michael Jacksons Stimme so unverkennbar war, wird das eine Herausforderung. Und bei Amy Winehouse war es das ja schon für die Hauptdarstellerin. Marisa Abella heißt sie, glaube ich.
Genau.
Ne, und die wird ja im Netz jetzt gerade auch ordentlich angefeindet.
Ja, aus mehreren Gründen. Also der erste Grund ist, dass sie, finde ich, zumindest so Amy Winehouse so gar nicht so richtig ähnlich sieht.
Ist es wichtig?
Guter Punkt.
Finde ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist dann wieder die Diskussion jetzt auch bei Maestro gewesen,
ja,
ne?
Die Nase.
Wo sie alle ja auf Bradley Cooper rumgehackt haben, weil er sich die Nase hat so machen lassen wie die von Leonard Bernstein, wo alle gesagt haben, das geht nicht, das ist Verhohnepiepelung und das darf man nicht, vor allen Dingen auch, weil er Jude war und drehen da total durch. Und dann gibt es wieder die anderen, die sagen, ja, aber er sieht ja gar nicht so aus. Ich finde schon, dass man versuchen sollte, dass es eine Ähnlichkeit gibt. Also Austin Butler ist ja auch nicht Elvis, aber er sieht Elvis halt vom Style her ähnlich und auch mit der Locke und allem und man hat das Gefühl, man sieht Elvis, aber das ist ja keine 1:1 Kopie.
Ja, und ich finde auch, dass man wirklich mit Haare, Make-up, Styling total viel machen kann. Und das finde ich zum Beispiel auch bei Marisa Abella für Amy Winehouse, dass die allein durch diesen krass prägnanten Beehive und diesen fetten Lidstrich und die Klamotte dann schon wirklich wahnsinnig viel Ähnlichkeit mit ihr hat. Und ich glaube, so ein Lookalike, wie die es jetzt zum Beispiel bei The Crown halt gemacht haben, ne, dass du wirklich immer die Schauspieler so besetzt, dass sie unverkennbar irgendwie der und der Charakter sein sollen, das kriegst du vielleicht bei so Biopics auch einfach gar nicht hin. Und gut, dann musst du ja in das Kostüm gehen.
Ich kenne jetzt nicht die Alternativen, die sie für Back to Black hatten, also für den Amy Winehouse-Film, wer da noch in Frage gekommen wäre. Mein Gefühl war nur einfach, ich stimme euch ja auch zu, es, glaube ich, ist am Ende nicht entscheidend. Ich kann nur sagen, mein Gefühl, als ich den Trailer gesehen habe und die ersten Fotos von dem Film, habe ich gedacht, die ist zu hübsch irgendwie für Amy Winehouse. Also nicht, dass Amy Winehouse eine hässliche Person gewesen wäre, aber die ist gerade in den späten Jahren, also wo dieser Drogenabsturz sie einfach körperlich und im Gesicht so gezeichnet hat. Alles, was ich jetzt gesehen habe, das ist alles zu schön, zu nett irgendwie, weil das wird ja wirklich dramatische, schlimme Fotos dann auch von ihr teilweise waren. Mein Gefühl war, das passt so nicht richtig. Aber der größere Fehler, bleib ich aber dabei, ist für mich, die Songs dort neu einzusingen. Weil gerade Amy Winehouse, das ist die Stimme. Das ist diese einzigartige Stimme. Die kann man nicht irgendwie jemand anders wieder einsingen lassen. Das ist vielleicht bei Johnny Cash auch was anderes. Und Elton John ist auch ein toller Sänger. Aber vielleicht ist da auch was anderes nochmal. Amy Winehouse ist für mich, das ist diese Stimme. So. Und das ist das, was sie, zumindest für meinen Geschmack, so auch so ausgezeichnet hat. Und die kann man nicht kopieren.
Ich glaube, du musst halt verdammt gut spielen, um die Stimme sonst wettzumachen. Ne? Das ist halt Joaquin Phoenix gelungen, finde ich. Also so, und ich meine, Johnny Cash hatte ja auch eine mega prägnante Stimme. Ne? Da hätte man sich ja auch nicht gedacht, dass das mit Cover-Version sozusagen wirkt. Ne? Und da muss man halt gucken, wie das irgendwie ist. Ich mochte auf jeden Fall den Trailer von Back to Black schon total gerne, weil ich so überrascht war, Amy Winehouse mal so als echten Menschen zu erleben und nicht immer nur als diese verdrogte, total besoffene Ausnahmekünstlerin auf der Bühne, die dann aber irgendwie droht nach dem vierten Takt irgendwie betrunken umzukippen. Und da dachte ich irgendwie so, ach, das könnte ganz spannend werden, so gerade ihre Anfänge der Karriere zu sehen, auch die Anfänge ihrer Beziehung zu Blake Fielder Civil, mit dem das ja dann auch alles so dramatisch geendet ist. Das fand ich irgendwie so, das hat mir irgendwie Lust auf mehr gemacht.
Also angucken werde ich mir auch auf jeden Fall. Aber das ist ja eine ganze Reihe, Steven hat das schon angekündigt, eine ganze Reihe von Musiker oder Band-Biopics. Also das ist wirklich ein richtiger Trend, nicht? Wenn man sich, guck mal hier auf meine Liste, was es da gibt. Wir haben gesagt Michael Jackson, Amy Winehouse. Dann kommt ein Biopic über Linda Ronstadt, wo Selena Gomez die Hauptrolle übernehmen wird. Das finde ich eine sehr spannende, gute Wahl, weil die Linda Ronstadt, der jungen Linda Ronstadt, echt ganz ähnlich sieht auch. Und sie kann auch singen, Selena Gomez.
Die wird auf jeden Fall selbst singen, da bin ich mir ganz sicher.
Da bin ich mir auch ganz sicher. Also das wird spannend. Dann kommt ein Carole King-Film mit Daisy Edgar Jones in der Hauptrolle. Dann ganz, ganz spannend, das Bob Dylan-Biopic mit Anja, deinem Geliebten.
Timothée Chalamet.
Ja,
ja das
wie sie das sagt. Ja, Steven, hast du das gehört? Timothée Chalamet. Und dabei dieser Augenaufschlag.
Aber ich finde, das ist eine super Besetzung. Das kann ich mir so gut vorstellen.
Kann ich mir
ganz
auch
toll.
Ja, der passt da super. Und ich da spannend zu sehen, ob er neu die Songs einsingt, was er bestimmt machen wird. Ich glaube, das ist so deren Anspruch auch, dass er das selbst einsingen wird.
Ja, und ich glaube wahrscheinlich, ich meine, da müsste man jetzt irgendwie einen Schauspieler zu befragen, hilft es, um sich auf die Rolle halt auch irgendwie einzulassen, ne? Und ich glaube, wenn du dir die Songs dann aneignest und wenn du checkst, wie haben die sich bewegt, wie war deren Gestik, Mimik, all das, wie haben die Sachen gesungen, was haben die überhaupt gesungen, ne? Wie sind diese ganzen Prozesse irgendwie auch in denen dann vonstatten gegangen? Ich glaube, das hilft dir wahrscheinlich total beim Spiel und deswegen wäre es so weirdo, wenn sie dann auf einmal nur noch Playback machen würden.
Ja. Mal gucken. Aber ich war noch nicht fertig. Es kommt dann auch noch, haltet euch fest, Billy Joel. Wird doch Billy, wird eigentlich, das ist auch mal die große Streit. Billy Joel oder Billy Joel?
In meiner Welt heißt er Billy
Joel.
Am Ende
wissen wir ja, wie du meinst.
Ihr wisst, wen ich meine. Ne? Billy Joel. U2 wird auch gemacht. Und Madonna. Oh. Madonna finde ich auch spannend. Da gibt es so viel zu erzählen und da gibt es so viel.
Also ich meine, das sind schon echt Ikonen und Legenden, ne? Also das ist schon geil, weil die alle ja auch so eine absurde Karriere haben. Also was da alles passiert ist, die ist ja nicht linear. Ich meine, allein Madonna, diese toxische Beziehung auch zu Sean Penn, ne? Und was die damals auch gemacht hat in diesem Business als eine der erfolgreichsten Frauen, als das ja alles noch ein Ticken schlimmer und anders war. Also das finde ich total cool. Aber gibt es denn vielleicht bei euch auch Wünsche nach Biopics über Bands oder Musiker oder Musikerin?
Ja.
Die es noch nicht gibt?
Schieß los.
Über wen ich mir ein Biopic wünsche, ist Frank Sinatra und das Rat Pack.
Das hat mein Mann auch gesagt übrigens.
Ne? Dean Martin, Sammy Davis Jr., all die Leute, die damals dabei waren. Und das ist schon mal versucht worden. 1998, glaube ich, war das mit Ray Liotta als Frank Sinatra in der Hauptrolle. Hat den unsäglichen deutschen Titel Frank Dean und Sammy Tunes. Also, wer sich das ausgedacht hat, der gehört auch eingesperrt.
Als wäre das so ein 50er-Jahre-Film.
Wirklich so beschissen, sorry. Das war in Ordnung, da war so viel mehr drin oder da ist so viel mehr drin in dieser Geschichte. Damals die Zeit, die Verbindung von denen zur Mafia, auch hier, Steven kann stundenlang von erzählen, Las Vegas, all das, was damals entstanden ist. Die Musik ist cool, die Mode ist cool, da ist so viel drin und das würde ich mir, also da würde ich mir eine Serie gerne, eine große, glamouröse Serie.
Ja, das wäre echt cool, wünschen. Ne?
Und die andere Person?
Cool.
Die andere Person, sind wir eher bei Stevens Musikgeschmack, der Backstreet Boys.
Das kommt überraschend.
Ja,
auch nett. Aber weißt du was, da würde ich ehrlich gesagt eher ein Biopic sehen, bei dem die Backstreet Boys in der NSYNC eine Rolle spielen, aber über den Lou Pearlman.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Lou Pearlman, also der auch mit drin, diese ganze Boygroup-Szene, damals, also, ne, und da waren NSYNC ja dabei, aber auch die britischen Take That und werde alles, aber so über diese Zeit mit diesen Boygroups und diesen Managements, die dahinter standen und die diese Jungs ja echt ausgequetscht haben, Da ist auch, da kann man, glaube ich, so viel tolle, spannende Hintergrundgeschichten machen. Und Steven hat es gerade gesagt, Lou Pearlman, der Entdecker und Manager von NSYNC, der ja so ein halbseidener Typ.
Bösartiger Betrüger.
Betrüger. Er sitzt, glaube ich, im Gefängnis auch noch, ne? Den haben sie doch für ihr.
Nee, der ist tot.
Ach, ist der gestorben? Mittlerweile. Nee, wirklich? Ist der schon tot?
Ja.
Okay, gut.
Ganz kurz nochmal vielleicht ein Hinweis, weil wir eben gerade über Lou Pearlman gesprochen haben. Es gibt eine wunderbare Hollywood-Crime-Folge, ein Podcast, den wir euch gerne ans Herz legen, wo wir eine Folge über die Verbrechen und vor allen Dingen die Machenschaften von Lou Pearlman sprechen. Und das ist wirklich unfassbar, wie der sozusagen seine Karriere gestartet hat und vor allen Dingen, wie er die Boybands NSYNC und auch die Backstreet Boys gegeneinander ausgespielt hat.
Ich habe nur, genau, der 2007 habe ich noch gelesen, da ist er verhaftet worden, haben sie ihn in Indonesien, haben sie ihn festgenommen und dann dem FBI übergeben. Weil er, ja.
Ja, also das wäre ein Biopic, da würde ich mich total drüber freuen. Wie sieht es denn bei dir aus, Anja?
Ach, ich habe so überlegt und mir als Fan ist aufgegangen, dass ich kein Biopic von meinen persönlichen Helden haben möchte. Und da war das auch so der erste Moment, an dem ich so die ganzen Amy Winehouse-Fans ein bisschen verstehen konnte, auch wenn ich mich total auf den Film freue und gespannt bin, den zu sehen. Aber ich dachte so, ja, wenn ich so irgendwie an meine LieblingsmusikerInnen denke, ich möchte gar nicht irgendwie in deren Abgründe blicken. So, also zumindest nicht weiter, als ich das schon über ihre Songs oder über ihre Filme oder sowas tue. Das ist dann irgendwann auch gut. Es ist so ein bisschen dieses Never Meet Your Heroes-Ding auf Filme bezogen. So, dann nein.
Kann ich total nachvollziehen. Also das Gefühl hatte ich, als ich jetzt Priscilla geguckt habe. Weil ich liebe Elvis, ich finde seine Musik großartig und die Art und Weise, wie Sofia Coppola Elvis darstellt in diesem Film, ich will das gar nicht beurteilen, was jetzt wahr ist oder nicht wahr ist, aber der kommt da so schlecht weg, dass mir das richtig die Musik verleidet hat im Nachhinein.
Ja,
ja, das kann ich verstehen. Aber
hast
ja.
du denn jemanden, Steven, über den du gerne ein Biopic sehen würdest?
Ja, ich würde gerne. Und Tim wird jetzt etwas sagen, aber das meine ich nicht.
Ich ahne schon ein
Biopic über eine Band, die ich total spannend finde, sehen, und zwar über Oasis. Ich würde gerne ein Biopic über Noel und Liam Gallagher sehen. Das ist die Zeit gewesen, als sie groß geworden sind, da war ich bei MTV noch. Und was die beiden Brüder miteinander gemacht haben, mit diesem genialen Talent, in der Art und Weise, wie die sich bekriegt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert, wie viele Konzerte und dann auch Touren abgesagt wurden, weil die sich ja geprügelt haben. Und Rise and Fall, ne?
Ja.
Also weil die waren begnadet. Also das Album, das er den Durchbruch gebracht hat, das ist immer noch, finde ich, eins der geilsten, die es gibt in dieser, sag ich mal, Brit-Rock-Pop-Ecke. Und die waren ja auch Begründer einer ganzen Bewegung. Und die beiden Typen finde ich einfach total spannend. Also ich würde gerne mal wissen, ich würde gerne mehr über die wissen. Wisst ihr, was ich meine? Also außer das, was ich jetzt so über die Zeitung und Magazine herausfinden.
Vor allen Dingen über dieses Bruderverhältnis, ne? Das ist ja Brüder, wie Schwestern auch, aber dieses, wenn man ist in einer Band zusammen irgendwie und das, entweder funktioniert es super oder man ist auch immer großer Konkurrenzkampf ist auch immer da. Und das war bei den beiden ja, oder ist ja bis heute der Fall, dass die kein Wort miteinander sprechen. Ich muss ich noch einmal kurz erzählen, wirklich eins meiner schlimmsten Interviewerlebnisse, das ich hatte, hatte ich mit Oasis. Und das war, ja, das war damals, die Sony hatte ein Büro am Mittelweg in Hamburg und dort fand dieses Interview statt und ich hatte Liam Gallagher und den, was war, Schlagzeuger oder Bassist, der mit der Glatze. Ich weiß es gar nicht mehr. Der war einer dabei, der kaum Haare auf dem Kopf hatte irgendwie und der, mit den beiden zusammen hatte ich das Interview. Und ich behaupte mal, dass mein Englisch ganz gut ist. So, also ich komme ganz gut so durch. Aber die beiden haben nur mit diesem Manchester-Akzent miteinander gesprochen. Und ich habe nicht ein Wort verstanden. Also die haben mir höchstwahrscheinlich den größten Mist auf der Welt erzählt. Und normalerweise ist es ja beim Interview so, dass man stellt eine Frage, dann antwortet der Künstler und dann hakt man mal nach oder dann ergibt sich so ein neuer Weg da draus, irgendwie auf das, wenn jemand auf das eingeht, was er gesagt hat. Das war in dem Fall überhaupt nicht möglich, weil ich habe die Frage gestellt, die haben dann miteinander geredet, also mehr auch miteinander als mit mir. Und dann, ja, ich habe nichts verstanden, habe ich einfach die nächste Frage gestellt. Und dann wurde es noch besser, dass sie so nach 15 Minuten einfach aufstanden und rausgingen. Und ich blieb dann allein in diesem Raum sitzen. Und der gute Tom Nevermann, wenn er das hört von der Sony, liebe Grüße Tom, er kam dann rein in den Interviewraum und guckte mich an. Bist du schon fertig? Du hast doch eine halbe Stunde Interviewzeit mit. Ich so, nee, die sind einfach aufgestanden und rausgegangen. Ich weiß auch nicht, was los ist. Und dann sagt er, ach, schon wieder. Das haben die heute schon ein paar Mal gemacht. Das war so ein Running Gag für die, irgendwie deutsche Journalisten zu verarschen, indem sie ihm erstmal Sachen erzählt haben, die sie nicht verstanden haben und dann einfach den Raum verlassen haben. Das war mein Interview mit Oasis.
Ätzend.
Ja, ich bin ganz lange nicht zum Oasis-Konzert gegangen, weil die ja auch immer so ein bisschen asselig gerade ihren weiblichen Fans gegenüber waren und dann immer da gebrüllt haben, irgendwie alle Mädels T-Shirts ausziehen, Brüste zeigen und so. Und da hatte ich halt auch keine Lust drauf. Ich wollte halt die Musik gerne weiter mögen, ohne dass irgendwie so ein Erlebnis mit das verleiht.
Aber warst du nicht mehr so ein Blur-Fan?
Nee, ich war tatsächlich, also es ist zwar wie St. Pauli und HSV, ne, aber ich mochte Blur auch sehr gerne, aber mein Herz schlug doch ein bisschen doller für Oasis, wobei das auch nochmal hier zu den Ursprüngen der Britpop-Bewegung, die Steven schon angesprochen hat, ne, ich bin ja ganz großer Suede-Fan und die waren ja noch davor.
Ja, stimmt. Ja
Ende der 80er, frühen 90er. Die haben ja eigentlich den Weg bereitet, damit Oasis überhaupt erst groß werden konnten. Und Blur.
Aber wie gesagt, ihr könnt ja auch mal reinschreiben, liebe Zuhörer, Zuhörerin, welches Biopic ihr euch wünscht, über welchen Künstler, Künstlerin oder Band. Und vielleicht zum guten Schluss noch einmal, gibt es eine ganz geile Nachricht, Timmy, die hast du nämlich rausgefunden, zum angeblich letzten Film, also das hat ja Quentin Tarantino gesagt, hat er mehrfach jetzt auch schon betont. Ich habe den ja letztes Jahr bei dieser Lesung gehabt, hat er auch nochmal gesagt, dass er sich jetzt ehrlich gesagt mehr auf Familie konzentrieren will und Bücher schreiben möchte und dass ihm das zu anstrengend ist, 4 Jahre am Film zu arbeiten. The Movie Critic ist ja sein angeblich letzter Film und da gibt es echt monstermäßig geile Casting News.
Gossip News. Kuratiert von Anja, Tim und Steven.
Ja, da wurde ja lange drüber gerätselt, wer wird denn jetzt der Hauptdarsteller oder die Hauptdarsteller im letzten Tarantino-Film, weil wir wissen auch, dass Tarantino einfach die Macht und die Fähigkeiten hat, Karrieren wiederzubeleben und Leute, die eigentlich abgeschrieben sind, wieder ins Rampenlicht zurückzuzerren. Und da hatten wir auch schon mal in einer früheren Podcast-Folge mal drüber philosophiert, wen wir uns da alles vorstellen könnten. Es ist jetzt ganz anders gekommen oder es kommt jetzt offenbar ganz anders, weil die beiden Jungs, die jetzt wohl für die Hauptrollen feststehen, nicht abgeschrieben sind und sondern immer noch irgendwie diese absoluten Megastars in Hollywood sind. Und das ist erstmal, dass Brad Pitt wird dabei sein. Der hat ja mit Tarantino schon Inglourious Basterds gedreht und Once Upon a Time in Hollywood. Also die beiden sind ganz dicke und das war wohl von Tarantino aus der Wunsch, dass beim seinem letzten Film Brad unbedingt dabei ist. Also der hat zugesagt. Und jetzt wird's ganz verrückt. Der andere große Part wird, Tom Cruise wird den übernehmen. Was ich total,
schräg
finde und was ich nur gehört habe von Kollegen aus Hollywood, ist, dass Tom Cruise extra dafür ganz viele andere Projekte, die er am Laufen hat, ob es Mission Impossible ist, der neue Top Gun oder der dritte Top Gun Film, der hat ja mehrere Projekte, die in der Vorbereitung sind und die auch eine ganze Zeit in Anspruch nehmen werden. Der hat wohl alles verschoben, alles gecancelt jetzt dafür und darum Platz gemacht, weil er unbedingt in diesem Tarantino-Film mit dabei sein will.
Das finde ich super.
Ja.
Ganz ernst, ich finde das, also Brad Pitt und Tom Cruise beide in einem Film zusammen, finde ich einfach richtig, richtig geil. Und ich glaube auch, dass Tom, und da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, ne, wie viele Filme der noch machen will, vor allen Dingen jetzt mit diesem Vertrag, den er abgeschlossen hat, noch mit Warner und dann nebenher kann er Paramount-Filme noch weitermachen. Also die ganzen, sag ich mal, on top Sequels, Prequels von erfolgreichen Franchises, die er ja ins Leben gerufen hat. Ich glaube, dass so etwas, was er da jetzt macht, ne, nochmal eine Schippe obendrauf ist. Und ich glaube, der hat einfach auch jetzt Bock, vielleicht wirklich nochmal die Bewunderung, die Auszeichnung zu bekommen, die er ja schon lange braucht, ne?
Ja, und also ich finde es so spannend und so cool, dass, glaube ich, ganz viele Leute da draußen, die haben Tom Cruise mittlerweile abgespeichert als so der Blockbuster Mission Impossible Top Gun Typ irgendwie, der solche Filme dreht. Und es ist total in Vergessenheit geraten, was für ein geiler Schauspieler das ist. Und was für geile Filme der gedreht hat. Ob das Magnolia ist, ob das Collateral ist. Eine Frage der Ehre. Er hat so viele geile Filme gedreht, und ist ein richtig, richtig geiler Schauspieler. Und das wird er da nochmal unter Beweis stellen. Und das finde ich cool, dass er so ein Ding auch nochmal macht und jetzt nicht immer nur Mission. Ich mag auch Mission Impossible, aber es muss jetzt nicht immer nur Mission Impossible sein.
Es wird für ihn nochmal ein ganz neues Genre sein, ne? So, wo man ihn wahrscheinlich dann auch so noch nicht gesehen hat. Das finde ich auch ganz aufregend.
Ja finde ich auch. Ja. Ihr beiden Süßen, ich weiß, ihr wünscht euch, dass ich in Las Vegas bleibe und nicht zurückkomme, aber ich muss jetzt leider unsere schöne Podcast-Folge zu einem netten Ende bringen, denn ich muss zum Flughafen.
Mach das gut. Ist das okay für euch? Ausnahmsweise. Wir freuen uns natürlich, wenn du wieder in unserer Nähe bist. Und wir sind gespannt, welche Filme du dir auf deinem Rückflug dann so reingezogen
genau,
hast.
Genau. Du hast jetzt ja ein paar Stunden Zeit.
Ja, ich habe auf dem Hinflug, kann ich kurz mal sagen, habe ich mir Mac 2 angeguckt, John Wick 4, The Holdovers und The Flash.
Oh, und? Wie fandst du The Holdovers?
Ich finde den gut. Ich finde den echt gut. Ich weiß auch, warum sie Paul Giamatti da so loben und ihn so mega anpreisen. Aber das ist jetzt, ich fand den extrem lang, ehrlich gesagt, muss ich auch sagen. Ich weiß nicht, wie das sagen soll. Also der hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, dass ich sage, ey, das ist das Unfassbarste aller unfassbaren Dinge.
Okay.
Dann hoffen wir, dass auf dem Rückflug ein paar
unfassbare Dinge laufen.
Ja.
Unfassbare Dinge laufen. Ja. Genau. Also, ihr Lieben, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, also wir brauchen von euch Biopic-Tipps und unsere Playlist wollen wir noch erhöhen. Ganz kurz vielleicht nochmal zum Ende, ne? Unsere Kino- oder Couch-Playlist. Und da hat sich ja jemand gewünscht, dass wir James-Bond-Hits draufpacken, oder?
Ja, ich muss einmal erstmal sagen, wie begeistert ich davon bin, wie diese Playlist, obwohl erst 3 Songs drauf sind, aber wie sie ankommt und wie die Rückmeldung auch von Leuten war, die geschrieben haben bei Spotify und bei Instagram und Co., total cool und eine Zuhörerin schrieb auch irgendwie, diese Liste wird ganz schnell aus allen Nähten platzen. Das befürchte ich auch, wenn man einmal so ein bisschen länger drüber nachdenkt, was alles mit Kino, Film und Serien musikalisch irgendwie so, was man so verbindet. Aber genau, du hast es angesprochen, ein Wunsch kam jetzt, dass wir, und das können wir 3 uns ja für nächste Woche schon mal überlegen und die Zuhörerinnen und Zuhörer bitte auch und uns dann schreiben, jeder von uns sein Lieblings-James-Bond-Song. Und ich kann nur sagen, der erste Gedanke, der mir kam, kann ich einfach jetzt schon mal raus. Und der erste Gedanke war Goldfinger. Aber dann denkt man
Shirley
weiter.
Shirley Bassey.
Und ja, Shirley Bassey. Und dann gibt es aber auch, ey, das ist auch eine geile Nummer und die ist auch cool. Und ich finde es brutal schwer. Und ich habe mich auch noch nicht entschieden, was es sein wird.
Ich hatte auch schon den ersten Impuls, aber ich verrate es noch nicht.
Okay, da müssen.
Ja, dann diskutieren wir das mal in der nächsten Folge aus. Also, ihr beiden. Alles Liebe nach Deutschland und ich springe jetzt und bin dann mit Umstand. Oh Gott, das wird jetzt der Horror. Aber ich komme nach Hause.
Gut,
pass auf dich auf.
Fertig.
Ja? Ja. Und ihr alle da draußen auch.
Auf Wiederhören.
Bis dann. Tschö.
Tschüss.
Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.